Hier ist Radio Tux Sendung 8 und am Mikrofon ist Steffen Zörnig. Wir haben wieder viele spannende Beiträge für euch zusammengestellt, unter anderem Beiträge zu Real-Time Battle, zu City at Home, zum Buch Just for Fun und natürlich wieder die Linux-News der letzten 14 Tage. Und wie immer fangen wir damit jetzt auch an.
Hier ist der Linux for Us Newsflash. Mozilla 0.9.2 released. Der Open-Source-Browser Mozilla nähert sich immer weiter der 1.0er Version. In der neuen Version, die wie immer unter www.mozilla.org heruntergeladen werden kann, wurden wieder einige Fehler bereinigt. Linux 2.4.6 released. Der Linux-Kernel, der Kern des Linux-Systems, wurde in der Version 2.4.6 released. In der neuen Kernel-Version sind zahlreiche Bugfixes eingeflossen. Wie immer kann der Kernel von www.kernel.org heruntergeladen werden. IBM und Red Hat gaben erste Red-on-Blue-Partner bekannt. Red Hat und IBM gaben die ersten 7 deutschen Unternehmen bekannt, die sich der neuen gemeinsamen Channel-Initiative von IBM und Red Hat, dem Red-on-Blue-Programm, anschließen. Die Karos AG, Post GmbH, Mespo GmbH, Profi AG, Sotec GmbH, Systematics GmbH und URSCom GmbH verkaufen die IBM Red Hat Lösungen an Unternehmen, die in Linux-basierte E-Business Application Server investieren möchten. Das Programm ermöglicht es Partnern von IBM, an ihre Kunden die mit Red Hat vorkonfigurierten IBM E-Server X-Series Hardware direkt als Plug-and-Play E-Business Application Server zu liefern und somit in den sich rapide vergrößernden Markt für businessfähige Linux-Lösungen einzusteigen. Planet Penguin.org relaunched. Planet Penguin.org ist ein deutsches Linux-Portal, welches von mehreren deutschen Linux-Homepages betrieben wird. Die Seite ging mit einem neuen Layout und neuem Content online. Neben neuen Rubriken wie zum Beispiel dem Programm des Monats oder der Seite des Monats ist noch die Homepage linuxwine.de zum Portal gestoßen. Was es mit Planet Penguin auf sich hat, erfahren Sie auf der Homepage unter www.planetpenguin.org. KDE 2.2 Beta 1 ist da. Das KDE-Projekt hat die Veröffentlichung von KDE 2.2 Beta 1 bekannt gegeben. KDE ist eine grafische Oberfläche für Linux. Anti-Aliased Fonts machen diese KDE-Version sehr interessant. Diese kann man von der KDE-Homepage herunterladen. Das waren die Linux-News der vergangenen 14 Tage und ich gebe zurück an Steffen Zörnig.
Danke, Maurice. Wer es noch nicht auf unserer Homepage gelesen hat, das Gewinnspiel von Linux for Us, Magazin 42 und Radio Tux hat 2 Gewinner gefunden. Tobias B. aus Köhe hat das Spiel SimCity 3000 und Holger N. aus Ockenfels das Spiel Descent 3 gewonnen. Die Spiele werden in der nächsten Woche verschickt. Den beiden Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Spielen. Apropos Spielen. Die deutsche Internet-Linux-Seite Holase ist wieder erreichbar. Unter www.holase.net findet ihr aktuelle News und Beiträge rund um Spiele unter Linux. Doch kommen wir zu einem anderen Thema. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob es Außerirdische gibt? Wie ihr bei der Suche nach Außerirdischen helfen könnt, das erfahrt ihr im nächsten Beitrag. Sind wir allein im Universum? Diese Frage beschäftigt die Menschheit schon eine ganze Weile. Wenn wir die Einzigen sind, ist es eine ziemliche Platzverschwendung. So ist zumindest die Antwort eines Vaters zu seiner Tochter im Kinofilm Contact. Und andere Kinofilme und Serien wie zum Beispiel Star Trek, Star Wars, Stargate oder Babylon 5 gehen von Leben auf anderen Planeten aus. Doch bisher gibt es noch immer keine Beweise für außerirdische Lebensformen. Die Suche nach ihnen wird in der Wissenschaft kurz SETI genannt. Neben den normalen optischen Teleskopen wird das Weltall von der Erde auch mit sogenannten Radioteleskopen abgesucht. Diese Radioteleskope empfangen die Schallwellen aus dem Weltraum. Dabei entstehen gewaltige Datenmengen. Um diese Datenmengen auswerten zu können, gibt es seit einiger Zeit das SETI at Home Projekt. Da für SETI-Projekte meistens zu wenig Geld zur Verfügung steht, können viele Daten nicht ausgewertet werden, da große Computer viel zu teuer sind. Jedoch gibt es auf der ganzen Welt viele ungenutzte Computer. In vielen Firmen, wenn während der Mittagspause Screensaver arbeiten, in Schulen, aber auch in Haushalten. Und auf dieser Grundlage hat sich das SETI at Home Projekt etwas ausgedacht. Sie haben ein Client-Programm geschrieben, das auf jedem x-beliebigen Computer auf der Welt laufen kann. Dieser Client holt sich dann über das Internet ein kleines Datenpaket, das eine Aufzeichnung eines Radioteleskopes beinhaltet. Dieses Datenpaket analysiert der Client dann und schickt die Ergebnisse wieder zurück und holt dabei auch gleich das nächste Datenpaket ab. Natürlich kann sich jeder mit einem Computer und einem Internetanschluss an der Suche beteiligen. Bereits über 3 Millionen Benutzer kann SETI at Home verzeichnen. Clients gibt es für fast alle Betriebssysteme. Für Windows, Macintosh, BIOS, OS 2, Solaris, Linux und vielen mehr. Die Installation geht recht einfach. Zuerst muss man sich die SETI-Version von der Homepage herunterladen. Nachdem ihr das Programm heruntergeladen habt, müsst ihr es mit TAR entpacken. Jetzt startet ihr das Programm mit SETI at Home. Beim ersten Programmstart werdet ihr dann gefragt, ob ihr einen neuen User-Account anlegen wollt oder ob ihr schon einen User-Account habt und diesen benutzen wollt. Wenn ihr einen neuen Account anlegt, müsst ihr euren Namen, eure E-Mail-Adresse und euer Herkunftsland, 81 steht für Deutschland, eingeben. Nachdem ihr die Angaben bestätigt habt, geht es auch schon los. Das Programm holt sich über das Internet das erste Datenpaket und beginnt sofort mit der Arbeit. Wie lange das Programm an einem Datenpaket arbeitet, hängt unter anderem vom eingesetzten Rechner ab. So arbeitet zum Beispiel ein Celeron 466 ungefähr 17 Stunden und ein Athlon 750 um die 12 Stunden an einem Datenpaket. Natürlich könnt ihr den SETI at Home Client mit STRG und C jederzeit beenden. Dabei geht die schon gemachte Arbeit natürlich nicht verloren und wird beim nächsten Programmstart wieder aufgenommen. Wenn ihr SETI automatisch starten wollt, tragt es einfach in eure CronTab ein. Wie die CronTab-Zeile dafür lautet, steht im README-File von SETI at Home. Unterstützt wird SETI at Home von Firmen wie Sun, Intel, HP, Paramount Pictures und IBM. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht findet ihr ja den ersten Beweis dafür, dass es außerirdisches Leben gibt. Wolltet ihr nicht auch schon immer einmal testen, wer der bessere Programmierer ist? Gibt es bei euch nicht auch diese Leute, die immer so von ihren Programmierkünsten angeben? Fordert sie doch einmal zu einem Real-Time-Battle heraus. Ihr wisst nicht, was das ist? Dann hört euch den nächsten Beitrag an.
Riesige Stahlkolosse treffen aufeinander und erwidern sich bittere Kämpfe. Man hört Motoren aufheulen und Leitungen durchbrennen. Es riecht nach Maschinenöl und verschmortem Plastik. Mit viel Fantasie könnte genau so ein Real-Time-Battle-Kampf aussehen. Wie so etwas wirklich aussieht und wie es funktioniert, das erzähle ich euch jetzt. Real-Time Battle, kurz RTB, ist ein Programmierspiel. Der Spieler entwickelt einen Roboter in einer beliebigen Programmiersprache. Dieser wird mit anderen programmierten Robotern in eine Arena geschickt. Nun stellt sich heraus, wer die bessere Taktik programmiert hat. Im Spiel stellen sich die Roboter als bunte Kreise dar. Auf ihrem Rücken haben sie eine Kanone und ein Radar, mit dem sie Gegner, Minen, Cookies und Wände ordnen können. Der Programmierer der Roboter muss diesem nun eine möglichst gute KI, künstliche Intelligenz, bescheren. Der Roboter sollte Wänden möglichst ausweichen, denn jede Kollision verhindert die Lebensenergie um ein paar Punkte. Diese kann durch Cookies wieder aufgeladen werden. Cookies werden durch grüne Kreise dargestellt. Fährt ein Roboter drüber, so bekommt er eine bestimmte Menge an Lebensenergie zurückgeliefert. Bei Minen verhält es sich natürlich genau andersrum. Minen sollte man möglichst meiden, den Roboter so programmieren, dass dieser Minen möglichst ausweicht oder diese zerschießt. Das primäre Ziel sind natürlich die gegnerischen Roboter. Der eigene Roboter sollte Schüssen ausweichen und die Gegner zugleich auch noch selber attackieren. Dazu müssen diese aber erst einmal gefunden und in Reichweite sein. Stupides Rumballern hilft gar nichts, da auch mit jedem Schuss etwas Energie abgezogen wird. Die Aufgabe des Programmierers besteht nun darin, einen möglichst intelligenten Roboter zu erschaffen. Das ist nicht immer so einfach. Bei der Programmierung muss man auf viele verschiedene Dinge achten. Sonst beginnt der Roboter plötzlich vor einer Wand stehen zu bleiben und sich im Kreis zu drehen. Das sieht zwar im ersten Moment ganz witzig aus, ist aber nicht gerade produktiv. Ziel des Spiels ist es, entweder alle Gegner auszuschalten oder nach Ablauf der Zeit die meiste Lebensenergie zu haben. Das Schöne an dem Spiel, da die Kommandos an den Roboter und von dem Roboter einfach an Standard-In und Standard-Aus gelesen bzw. geschrieben werden, ist es möglich, in jeder Programmiersprache zu hacken. In unserem Channel Raute the Planet auf dem Server irc.debian.org findet ihr einige fleißige Programmierer. Natürlich ist jeder zum Mitmachen eingeladen. Mehr Informationen, Screenshots und eine ausführliche Dokumentation gibt es unter http://realtimebattle.sourceforge.net. Also dann, happy hacking!
Linus Torvalds ist mittlerweile ja schon recht bekannt. Und so hat er jetzt auch ein Buch geschrieben. Und zwar ein Buch über sich selbst. Und das stellen wir euch jetzt, nur so zum Spaß, einmal vor. Pünktlich zum Linux-Tag 2001 ist die deutsche Ausgabe des Buches Just for Fun, wie ein Freak die Computerwelt revolutionierte, im Buchhandel erschienen. Das Buch ist die Autobiografie von Linus Torvalds. Zusammen mit seinem Co-Autor David Diamond erzählt er in diesem einiges aus seinem Leben. Doch wer jetzt denkt, dieses Buch ist eine Bibel für die GNU Open Source Gemeinde, der irrt sich genauso wie derjenige, der annimmt, es ist ein Anti-Bill Gates Buch. Doch fangen wir von vorne an. Und zwar mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Der Erfinder von Linux hat zu diesem Thema nämlich eine ganz besondere Theorie. Und so befasst sich das erste und auch das letzte Kapitel mit dieser wichtigen Frage. Zwischen diesen Kapiteln kann man dann auf 240 Seiten den Werdegang von Linus Torvalds und natürlich auch von Linux erfahren. Er erzählt sehr anschaulich von seinem Leben in Finnland, dass er als kleiner Junge lieber am Commodore VIC 20 seines Großvaters als mit anderen Kindern seine Zeit verbracht hat, von seiner Angst vor einer großen Menge zu sprechen, wie er seine ersten Millionen bekommen hat und natürlich auch über seinen Umzug in Silicon Valley. Dabei erfährt man natürlich auch immer wieder viele kleine Anekdoten, die das Buch sehr spannend und unterhaltsam machen. Man merkt aber auch, dass Linus nicht der GNU-Idealist ist. Für ihn ist die GPL nur Mittel zum Zweck und keine Glaubensfrage. Zum Ende des Buches wirft Linus dann auch noch einen Blick in die Zukunft, wie sich die Technik entwickeln wird auf Computern und natürlich auch bei Konsolen. Alles im Allen kann man jedem, der sich für Linux und die Geschichte der sogenannten Community interessiert, dieses Buch ans Herz legen. Es macht einfach nur Spaß, dieses Buch zu lesen. Man wird zwar nicht viel über das Programmieren lernen, aber dieses lässt der Titel auch nicht erwarten. Genauso wie Linus dieses Buch Just for Fun geschrieben hat, liest man es auch. Eben nur zum Spaß. Die deutsche Ausgabe mit dem Titel Just for Fun, wie ein Freak die Computerwelt revolutionierte, ist im Hansa Verlag erschienen. Geschrieben wurde es von Linus Torvalds und David Diamond und übersetzt von Doris Merten. Es kostet 39,90 €, ist 260 Seiten stark und sollte in jeder guten Buchhandlung zu bekommen sein. Musik. das war Radiotux Sendung 8. Nächsten Sonntag erscheint die zweite Ausgabe von unserem Magazin 42, dem E-Mail-Magazin rund um Linux. Wenn ihr euch noch nicht eingetragen habt, wird es aber höchste Zeit. Die nächste Radiotux-Sendung hört ihr in 14 Tagen und zwar am 29. Juli 2001. An dieser Sendung waren Maurice Renk und ich beteiligt und mein Name ist Steffen Zörnig. Tschüss!